Herzlich willkommen zu Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Im Gespräch mit mir erzählen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung. Mein Name ist Fabio Kratzmeier und ich bin Redakteur für Forschungskommunikation an der Uni Mannheim. In unserer zweiten Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Bürokratie. Das klingt erstmal trocken, ist es aber tatsächlich gar nicht. Warum das so ist, wird uns Professor Dr. Bernd Hellmig erzählen. Er hat an der Universität Mannheim den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre Public- und Non-Profit-Management inne. Nach seinem BWL-Studium an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg promovierte er im gleichen Fach an der Universität Freiburg, an der er sich dann auch Anfang der 2000er habilitierte. Nach Zwischenstationen in gefühlt ganz Europa und den USA kam er schließlich 2008 zu uns an die Universität Mannheim. Neben seiner Arbeit als Professor ist er zusätzlich in so vielen Beiräten, Netzwerken und Komitees vertreten, zum Beispiel als Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbandes, dass ich die ganze Folge für die Aufzählung brauchen würde. Noch eine Info vorab. Die Folge wurde Anfang Mai aufgenommen. Wir beziehen uns im Gespräch auf ein paar damals tagesaktuelle Ereignisse. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herr Hellmig, hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo Herr Kratzmeier, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Was ist denn eigentlich Public- und Non-Profit-Management?
Also das ist eine Spezialdisziplin oder Teildisziplin, eigentlich eine spezielle Betriebswirtschaftslehre, die sich mit den, wenn Sie so wollen, Management-Spezifika sowohl von öffentlichen Organisationen beschäftigt, also beispielsweise Kommunalverwaltungen oder öffentliche Unternehmen, aber auch von privaten Non-Profit-Organisationen, die eben nicht primär erwerbswirtschaftlich sind, also nicht primär den Sinn und Zweck haben, Gewinne zu erwirtschaften. Da gehören Organisationen dazu in der Rechtsform des Vereins, der Stiftung, einer GmbH. Es sind oft in der Regel oder fast immer gemeinwohlorientierte Organisationen, zum Teil auch gemeinnützige Organisationen, beispielsweise in den Feldern Sport, Soziales, Gesundheit, Kultur. Und es ist deswegen eine spezielle BWL, weil in diesen Organisationen gibt es eine andere Art von Management-Logiken und Wertschöpfungslogiken als in den For-Profit-Organisationen, dem Unternehmensbereich, der ja eigentlich gemeinhin der Untersuchungsgegenstand der klassischen BWL ist. Also das ist von daher eben eine, wenn Sie so wollen, Spezialdisziplin. Und wenn ich da vielleicht drei ganz kurze Beispiele, weil es jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt geklungen hat, was sind denn so offensichtliche Unterschiede? Also wenn wir uns die Non-Profits angucken, dann haben wir im Personalmanagement Besonderheiten, weil wir natürlich viel zu tun haben mit Volunteers, mit Freiwilligen oder auch im Bereich Finanzmanagement. Non-Profits sind in aller Regel auf Spenden angewiesen, das heißt Umgang mit Spendern, die ganzen Fundraising-Aktivitäten, vielleicht noch ein drittes Beispiel aus Marketing, das sogenannte Kundenmanagement. Wir haben es ja oft nicht mit klassischen Kunden zu tun, auch nicht mit klassischen Märkten, wo oftmals die Preise festgesetzt sind. Und da ist natürlich die Frage, wer ist der Kunde? Wenn Sie jetzt Mitglied eines Freizeitvereins sind, dann sind Sie kein klassischer Kunde, sondern Sie nehmen teil an der Wertschöpfung sozusagen, indem Sie mitmachen. Oder denken Sie an Situationen, wo Leistungszahler, Leistungsentscheider und Leistungsempfänger auseinanderfallen. Das ist im Gesundheits- und Sozialbereich oft so, ne? In der stationären Pflege, wenn die Kinder entscheiden, wo die Eltern hinkommen und die Pflegekasse bezahlt dann. Oder auch in der Pädiatrie im Gesundheitsbereich.
Vielen Dank. Sie haben es ja auch so ein bisschen angedeutet, so ein wichtiger Teil von Ihrer Arbeit, Ihrer Forschung ist ja auch, wie in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet wird. Und da kommt man eben auch nicht so ganz ums Thema drumherum, über Bürokratieabbau zu sprechen, worüber ja auch wir auch heute viel reden wollen. Warum glauben Sie, ist es aktuell so ein drängendes oder wichtiges öffentliches Thema in Deutschland?
Naja, da kann man einfach nur ein paar Stichworte geben und dann kann man das daran aufspannen. Bonpflicht, Lieferkettengesetz, Statistiken, Nachhaltigkeitsberichterstattung, also die Liste an bürokratischen Lasten beispielsweise für Unternehmen ist unglaublich lang. Das sieht natürlich in öffentlichen und Non-Profit-Organisationen auch nicht anders aus und genauso wenig für die Bürgerinnen und Bürger. Und das wiederum hemmt natürlich Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit durch die daraus entstehenden hohen Kosten und schafft auch tatsächlich Demokratiefrust. Also in Summe kann man wirklich sagen, in Deutschland ist alles viel zu kompliziert und dann überrascht es auch nicht, dass in Umfragen auf den vorderen Plätzen häufig die ausufernde Bürokratie in Deutschland als das größte Manko für die Wirtschaftskraft des Landes genannt wird. Und von daher überrascht es auch nicht, dass jetzt die neue schwarz-rote Regierung auch den Bürokratieabbau sich auf die Fahnen geschrieben hat. Allerdings benötigen wir wirklich einen entschlossenen Bürokratieabbau, und zwar schnell auch. Der Bereichsleiter Wirtschafts- und Finanzpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag hat beispielsweise neulich gesagt, dass die Stimmung in der Wirtschaft in Bezug auf die Bürokratiebelastung inzwischen so schlecht sei, dass erst einmal nur radikalere Ansätze einen Stimmungswandel erzeugen könnten. Also das klingt natürlich dann schon recht dramatisch, und das, so ist die Situation auch bei uns.
Und Sie haben es eben gesagt, dass die Wirtschaft eben auch ein Problem in Deutschland hat mit Bürokratie. Wie sind wir im internationalen Vergleich aufgestellt? Stehen wir da besonders gut, besonders schlecht da?
Naja, ganz offensichtlich sind wir diesbezüglich nicht so besonders gut aufgestellt. Und muss man nur eine Studie heranziehen, die hier in Mannheim am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen letztes Jahr vorgelegt wurde. Und da ging es tatsächlich konkret um einen internationalen Standortvergleich zum Thema Bürokratie und Regulierung. Und diese Studie hat eindeutig gezeigt, dass Deutschland für seine öffentliche Leistungsstellung besonders hohe Ressourcen bereitstellt, also in absoluten Zahlen, aber eben auch die Effizienz des hohen öffentlichen Ressourceneinsatzes ist in Deutschland im internationalen Vergleich eher gering. Also da steht offensichtlich noch Nachholbedarf, und wir haben auch, so die Studie, im internationalen Vergleich einen sehr, sehr hohen Regulierungsgrad auf den allermeisten Politikfeldern. Also sind wir offensichtlich im internationalen Vergleich eher schwach aufgestellt.
Und ich weiß, Sie sind jetzt kein Psychologe, aber glauben Sie, dass auch ein bisschen dieses Klischee vom überkorrekten Deutschen irgendwie eine Rolle spielt?
Ja, vermutlich schon. Also die Dänen sagen von uns, wenn wir Deutschen das iPhone entwickelt hätten, dann wären wir noch beim iPhone 1, weil wir immer so lange rumtüfteln, bis alles perfekt ist. Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. Beispiel 1 vielleicht Datenschutz. Also hier legen wir Deutschen die Gesetze noch enger aus, als man eigentlich müsste. Man will alles bis ins kleinste Detail regeln, um den Ermessensspielraum der Entscheider möglichst zu minimieren. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die deutsche Verwaltung stark von den Juristen geprägt ist. Und damit haben wir eine ausgeprägte Fehlervermeidungskultur und den Drang zur Überregulierung. Und da ist tatsächlich auch ein Kulturwandel in der deutschen Verwaltung sicherlich vonnöten. Und das führt natürlich zu erheblichen Problemen. Ich will das weiterführen, das Beispiel. Beispiel Bundeswehr. Und zwar jetzt nicht die Beschaffung von Rüstungsgütern, sondern vielleicht auch das Personalamt. Gestern kam gerade eine Studie raus, ein internes Papier, was irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt ist, der Bundeswehr. Und da ist also nachzulesen, dass die Bundeswehr zu einem Teil nicht einmal mehr ihre Reservisten einberufen kann. Wir haben ohnehin zu wenig, weil aus Gründen des Datenschutzes kein Datenabgleich mit dem Einwohnermeldeamt möglich ist. Und die gedienten Personen können ja schließlich seit dem Ende ihres Wehrdienstes umgezogen sein, können andere Namen angenommen haben und ähnliches mehr. Das ist natürlich kritisch. Und ein weiteres Beispiel aus dem sicherheitsrelevanten Bereich ist der fehlende Datenabgleich zwischen den Ermittlungsbehörden. Also das heißt, wenn die Polizei jemanden anhält, dann müsste es eigentlich möglich sein, in der Datenbank sofort nachzuschauen, ob gegen diese Person noch ein anderes Vergehen, wegen eines anderen Vergehens ermittelt wird in einem anderen Bundesland. Das ist heutzutage also nicht möglich. Und kann man nur sagen, hier liegt einiges im Argen, was besonders kritisch ist, weil es eben sicherheitsrelevante Bereiche tangiert. Das lässt einen mitunter fassungslos zurück. Manche Regelungen sind da schlicht und ergreifend absurd.
Ja, genau. Es gibt da jetzt auch mit dem frisch gewählten Kanzler Merz, die Regierung hat große Pläne, um auch an die Bürokratie anzugehen und Bürokratie abzubauen. Es gibt ja auch dann neu das Digitalisierungsministerium. Und würden Sie dann vielleicht auch sagen, dass einfach der Verwaltungsapparat in Deutschland zu groß ist und das ein erster Ansatz wäre, den zu verkleinern? Oder ist es schon zu radikal gedacht vielleicht?
Also der Verwaltungsapparat in Deutschland ist tatsächlich groß, kann man durchaus so sagen, muss man natürlich genau hinschauen, geht es um Bundesbehörden, geht es um Kommunalbehörden, geht es um Landesbehörden. Allerdings liegen die hohen Bürokratiekosten nicht nur darin begründet, dass der Verwaltungsapparat groß ist, sondern auch daran, dass die Regulierungsdichte und damit die Aufgabenfülle für die Verwaltung immer weiter zunimmt. Und ich denke, hier ist die Politik gefragt, die neue Bundesregierung, weniger und vor allem auch bessere, solidere, durchdachtere Gesetze zu machen, die man vorher auf Einfachheit und Durchführbarkeit in der Verwaltung durchcheckt. Das nennt man dann den Praxischeck. Das ist übrigens auch eine Forderung der Initiative für einen handlungsfähigen Staat, die im März ihren Zwischenbericht vorgelegt hat.
Ja, das ist ja eine Initiative, unter anderem Ex-Innenminister Thomas de Maizière, ehemaliger Finanzminister Per Steinbrück und der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts Andreas Voskuhle, die ja eben unter anderem dieses Papier vorgelegt haben. Wollen Sie dazu vielleicht noch mehr dazu sagen, zu der Initiative?
Also ich halte diese Initiative für unglaublich stark. Ich bin ein großer Fan von diesem Papier. Ich habe auch die Pressekonferenz verfolgt, als die vier Personen, dazu kommt auch noch Claudia Jäckel, eine Medienmanagerin und Aufsichtsrätin, diese Initiative vorgestellt haben. Ich hatte auch die Gelegenheit im vergangenen Jahr mit Herrn de Maizière, bevor dieser Zwischenbericht vorgelegt wurde, im Vier-Augen-Gespräch mich mit ihm auszutauschen und war sehr gespannt dann darauf, dass das Papier endlich kommt. Und ich denke, es ist gut und richtig, dass die Bundesregierung diesem Vorschlag folgt oder vielen Vorschlägen folgen will. Das hat sich ja im Koalitionsvertrag auch so niedergeschlagen. Und ich denke, dass auch die Einrichtung eines Digitalministeriums nicht zuletzt auf die Initiative zurückgeht.
Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass wirklich radikale Einschnitte gefordert wurden bei der Bürokratie. Bei radikalen Einschnitten denkt man natürlich dann auch direkt an die aktuelle US-Regierung, wo ja wirklich auch mit dem DOGE, also dem Department of Government Efficiency, wirklich radikal mit dem Messer wirklich alles weggeschnippelt wird, was geht. Würden Sie sagen, sowas bräuchte es auch in Deutschland oder ist das wirklich Humbug?
Nein, wir brauchen keinen Doge. Wir brauchen mehr Mut, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, wir brauchen mehr Digitales, aber bitte keine Kettensäge und keinen deutschen Elon Musk.
Das finde ich eine klare Ansage. Sie sind Wissenschaftler und da wäre natürlich interessant, auch den wissenschaftlichen Ansatz zum Bürokratieabbau zu sehen. Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse, welche Folgen Bürokratie auf zum Beispiel Innovation, Effizienz oder Motivation hat?
Da gibt es natürlich jede Menge Erkenntnisse und ich denke, es ist offensichtlich und auch unmittelbar plausibel, dass die Folgen von überbordender Bürokratie negativ sind, wobei ich nicht sagen möchte, dass bürokratische Regelungen per se schlecht sind. Bürokratie, wenn man das mal wirklich nach Max Weber betrachtet, hat wirklich auch sehr, sehr positive Effekte. Wir reden aber von überbordender Bürokratie und klein-klein in den Regelungen. Wenn man sich den Unternehmensbereich anschaut, dann hemmen diese bürokratischen Regelungen, davon haben wir ja eigentlich auch schon gesprochen, die Wettbewerbsfähigkeit, weil sie eben die Kosten schlicht und ergreifend hochtreibt. Also wir haben bürokratiebedingt im Unternehmenssektor unglaublich lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Investitionstätigkeit dann hemmen und letztlich dann auch den Unternehmensstandort Deutschland schädigen. Es gibt also viele Unternehmen, die aufgrund der Unsicherheit und der langen Planungsverfahren schlicht und ergreifend keine Investitionen mehr tätigen wollen und ins Ausland abwandern. Wenn wir uns mal die Bürgerebene anschauen, dann kommt es natürlich so an bei den Bürgern, als ob der Staat seine Funktionsfähigkeit verliert. Das ist ja auch das, was die Initiative für einen handlungsfähigen Staat bemängelt hat, dass es wirklich dramatisch ist. Der sozusagen Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in Politik, Staat und demokratische Institutionen. Und wenn eben diese Funktionsfähigkeit nicht mehr wirklich vorhanden ist durch lange Genehmigungsverfahren und Ähnliches mehr, dann wird eben dieses Vertrauen in die Institutionen des Staates und in die Demokratie geschwächt. Und das führt wiederum zu der Tendenz, bei Wahlen politischen Parteien die Stimme zu geben, die sich eher am Rande des politischen Spektrums bewegen und vermeintliche einfache Lösungen versprechen.
Also kann man auf jeden Fall schon sagen, dass eben die Bürokratie nicht nur auf das Alltagsleben Einflüsse hat, sondern eben auch auf ziemlich politische Entscheidungen von WählerInnen.
Absolut, absolut. Das ist ein Fakt. Da gibt es auch empirische Evidenz dafür und das erleben wir ja auch jeden Tag.
Na, interessant. Genau, auch so eine bekannte oder beliebte Frage. Wir haben ja in Deutschland wirklich für alles eine eigene Nummer. Eine Steueridentifikationsnummer, Personalausweisnummer, Führerscheinnummer, Steuernummer, Krankenversicherungsnummer. Ich glaube, wir könnten noch 5 Minuten weiter Nummern aufzählen. Warum gibt es nicht einfach eine Nummer? Wär das überhaupt möglich? Wäre das überhaupt sinnvoll? Was wäre da so Ihre Einschätzung?
Also möglich wäre es sicherlich, sinnvoll auch. Das ist bestimmt ein Stück weit historisch bedingt, weil ja nicht alle Versicherungsarten beispielsweise von Anfang an es gegeben hat. Warum es das nicht gibt, ist sicherlich auch Ausdruck von einem unzureichenden, wenn man so will, Public Management, politischem Willen und auch mangelnder Digitalisierung. Mit der Digitalisierung steht und fällt alles. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt dieses Ministerium eingerichtet bekommen haben, das auch sehr viel Wirkmacht entfalten kann. Es hat also sehr viel Kompetenzen bekommen. Aber Sie haben recht, man müsste die Dinge eigentlich zusammenführen. Dazu braucht es aber eben den politischen Willen und auch die Durchsetzungsfähigkeit. Und ich gebe Ihnen einfach mal ein plastisches Beispiel. Das hat übrigens Peer Steinbrück bei der Pressekonferenz im März gebracht, als die Vierergruppe Initiative für einen handlungsfähigen Staat den Zwischenbericht vorgelegt haben. Das Beispiel ist eine alleinerziehende Mutter mit einem pflegebedürftigen Elternteil. Diese Frau, diese fiktive Frau, hat Anspruch auf circa 12 verschiedene Sozialleistungen, denen 4 verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde liegen und die sie bei 8 Bewilligungsstellen beantragen muss. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das muss man natürlich zusammenführen und harmonisieren. Und wir reden hier von 170 verschiedenen Sozialleistungen des Bundes, die von 5 verschiedenen Ministerien verwaltet werden. Sie können sich vorstellen, das ist natürlich eine Mammutherausforderung. Das wird nicht von heute auf morgen klappen. Aber notwendig und sinnvoll ist es natürlich.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir ja auch viel über quasi die Nachteile von Bürokratie und die Gefahren und was so für ein ganzer Rattenschwanz da so mit dranhängt. Hatten Bürokratie auch Vorteile? Also wo ist es denn wichtig und gut, dass wir Bürokratie haben?
Naja, es gibt eine Regelgebundenheit, es gibt die Verpflichtung, alle Vorgänge zu dokumentieren. Es gibt, wenn man gemäß Max Weber vorgeht, natürlich auch die Amtsgebundenheit. Es gibt klare Hierarchien, Karrierewege. Da soll eben verhindern, dass kein Filz passiert. Keine Amigo-Affären oder Ähnliches. Das heißt also, im Prinzip ist sozusagen für das Funktionieren von Großorganisationen sind bürokratische Prinzipien nicht per se schlecht. Also es wird dadurch natürlich Ermessensspielraum eigentlich genommen, dass jeder gleich behandelt wird. Das würde ich sagen, sind die Vorteile, die aber eben leicht dazu führen, dass man in die Überregulierung verfällt. Und das ist bei uns leider momentan der Fall.
Okay. Jetzt wurden ja jetzt letzte Woche, beziehungsweise gestern, das Kanzleramt und die Ministerien schon besetzt. Wenn Sie jetzt Kanzler oder Minister geworden wären, was würden Sie denn als erstes angehen? Oder wo sehen Sie irgendwie die dringendsten oder wichtigsten Baustellen?
Also zunächst mal bin ich froh, dass ich weder Kanzler noch Minister bin. Ich bin sehr glücklich mit meinem Job hier an der Universität. Also ich sag mal so, das Signal, dass der Kanzler im März noch am Abend übrigens seiner Wahl gesendet hat, Bürokratiekosten einzusparen, ist sicherlich richtig, indem er eine ganze Reihe an Sonderbeauftragten gestrichen hat, also abgeschafft hat. Und es steht ja auch im Koalitionsvertrag unter anderem, dass die Verwaltungsvorschriften des Bundes um 20% reduziert werden müssen.
Ich glaube, 10 Milliarden Euro sollen das, glaube ich, sein, habe ich immer gelesen.
Genau. Ja. Also meines Erachtens geht es darum, vielleicht ein bisschen konkreter auf Ihre Frage einzugehen, dass das neue Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung schnell ins Laufen kommt, damit eben die Ziele, die im Koalitionsvertrag festgelegt sind, die sind noch einigermaßen vage formuliert, tatsächlich operationalisiert und dann auch rasch umgesetzt werden. Also Digitalisierung der Verwaltung ist von unglaublicher Notwendigkeit und Wichtigkeit meines Erachtens und auch andere Aspekte der Staatsreform müssen schnell angegangen und umgesetzt werden. Und die Wirtschaft muss man auch rasch entlasten, indem man zum Beispiel das Lieferkettengesetz entschlackt oder gar ganz abschafft. Das wird also oftmals an erster Stelle genannt, dass das unglaubliche Kosten und Aufwand und Kosten hervorruft oder auch die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung könnte man entschlacken oder ganz abschaffen. Und die bereits angesprochenen Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen dringend beschleunigt werden. Überflüssige Berichtspflichten müssen einfach abgeschafft werden. Das liest ja dann sowieso keiner. Und generell würde ich sagen, es braucht den Mut zur Vereinfachung und auch den Mut, tatsächlich auch öffentliche Leistungen vielleicht zurückzubauen. Wir sind ein dermaßen meines Erachtens aufgeblähter Wohlfahrtsstaat und Sozialstaat, was natürlich dann auch im Umkehrschluss bei den Bürgerinnen und Bürgern den Wunsch hervorruft, naja, das ist eine Vollkasko-Mentalität, der Staat muss sich um alles kümmern. Und das hemmt natürlich dann auch auf individueller, wenn Sie so wollen, gesellschaftskultureller Seite die Bereitschaft zum Risiko, die Bereitschaft zu investieren, die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen. Und das würde aber auch dann bedeuten, der Staat, wenn er entschlackt, wenn er entbürokratisiert, also kleinteiligste Regelungen zurücknimmt, dass er den Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr Vertrauen entgegenbringt. Also weniger engmaschige Regelungen und mehr Freiraum, das entwickelt dann Kreativität, die dann von unten nach oben hoffentlich schwappt und dann halt Kontrollen und wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann lieber schärfere Sanktionen, also Vertrauen des Staates in seine Bürger und das wiederum wird dann normalerweise dazu führen, dass auch das Vertrauen der Bürger in den Staat wieder zurückkehrt, das ja zum Teil, das beklagen ja die Politiker auch vollkommen zu Recht, verloren gegangen ist.
Und was würden Sie sagen, Sie haben es ja schon mit der Digitalisierung angedeutet, was müsste quasi jetzt am besten gestern passieren, damit wir schon in vielleicht in 5 Jahren wirklich spürbare Fortschritte sehen?
Also neben dem, was ich bereits genannt habe, also wirklich diese Berichtspflichten abschaffen, diese überflüssigen, aus meiner Sicht, Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeitsberichterstattung, vor allen Dingen auch eine Senkung der Energiekosten. Ne, dass man das staatlich so regelt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sehr schnell besser wird. Denn da, wir haben ja unter der Vorgängerregierung, der Ampelregierung, leider feststellen müssen, dass wir im europäischen, aber auch im Weltvergleich Schlusslicht geworden sind, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und da haben die wirtschaftspolitischen Maßnahmen nun mal leider nicht ausgereicht. Und damit ist die Regierung Merz auch angetreten und das muss sie jetzt einlösen.
Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise. Wir wollen Sie auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und ich habe erfahren, dass Sie in der Freizeit auch leidenschaftlicher Tennisspieler sind. Und da würde mich interessieren, ist Tennis für Sie eher so Ausgleich oder auch sportlicher Ehrgeiz? Also was ist so Ihr Beweggrund, warum Sie auf den Tennisplatz gehen?
Also früher war es natürlich sehr stark sportlicher Ehrgeiz. Ich will nicht irgendwie soll ich sagen, angeben, aber ich habe früher wirklich sehr viel Tennis gespielt, sehr intensiv, also fast schon semi-professionell in den USA College-Tennis gespielt und ja, das waren die Hochzeiten des deutschen Tennis mit Boris Becker und Steffi Graf, da haben sich alle auf den Tennissport gestürzt, ich auch und ich habe sogar dann auch noch bei den Herren 40 und 50 einigermaßen viel sportlichen Ehrgeiz entwickelt und habe dann auch viele Turniere gespielt, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und so weiter, aber mittlerweile ist es wirklich ein Ausgleich für mich einfach und die Geselligkeit steht im Vordergrund und ich spiele also jetzt kein Turniertennis mehr seit ein paar Jahren und das fühlt sich auch ganz gut an.
Das glaube ich. Gab es vielleicht auch irgendwie einen Spieler oder eine Spielerin, die für Sie irgendwie inspirierend war? Sie haben eben schon Boris Becker und Steffi Graf genannt. Ich weiß nicht, ob Boris Becker jetzt unbedingt außersportlich das beste Vorbild ist, aber hatten Sie da irgendwelche Idole damals als Jugendlicher, als Kind?
Ja, zu Beginn war ich begeistert von Björn Borg und dann später Roger Federer. Also das war einfach ein toller Sportsmann, Gentleman auf neben dem Platz, eleganter Spieler, fairer Verlierer. Also den fand ich immer großartig.
Sehr schön. Und Sie engagieren sich ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Rotary Club in Speyer. Wir müssen vielleicht doch noch mal ein bisschen den Bogen zur Bürokratie spannen. Wie erleben Sie denn so im Vereinswesen auch den Umgang mit Bürokratie?
Also da empfinde ich es nicht ganz so schlimm eigentlich wie in der Unternehmenswelt und wie auch als Bürger. Ich meine, klar gibt es da auch jetzt im Gemeinnützigkeitsbereich, wenn man einen gemeinnützigen Verein leitet, Herausforderungen an die Rechnungslegung beispielsweise, aber das kann man ganz gut outsourcen, dann über einen Steuerberater und natürlich auch Berichtspflichten in dem Tennisclub, dem ich vorstehen durfte. Viele Jahre lang hatten wir eine Reihe von damals noch 400-Euro-Kräften, Gärtner, Platzwart, Geschäftsstelle und so weiter. Da muss man dann natürlich auch die Stundenzettel immer fleißig ausfüllen. Aber insgesamt empfand ich das als einigermaßen überschaubar. Ein bisschen aufwendiger war es, als wir eine Baumaßnahme hatten. Da mussten wir dann Mittel einwerben von der Stadt, vom Land, von den Sportverbänden und so weiter. Aber das finde ich eigentlich ist überschaubar. Und im Service Club halten wir das auch sehr, sehr schlank, so schlank, wie es nur irgend geht. Das ist schon okay.
Sehr schön. Dann, genau, am Ende, wir sind schon am Ende angekommen tatsächlich, würden wir gerne immer noch an die Zuhörenden so einen Funken in die Hand geben, in die Hände geben, weil wir ja auch Wissensfunken heißen. Und das kann ein Zitat sein, das eine Idee oder eine Empfehlung, die Sie haben. Haben Sie denn was für uns?
Also da würde ich sagen, ein schöner Sinnspruch ist lateinisch und der heißt ad astra per aspera. Also wir brauchen wieder, wenn ich das übersetze, eine verstärkte Leistungskultur in Deutschland. Und um sinnbildlich zu den Sternen zu kommen, also ad astra, also erfolgreich zu sein, müssen wir zunächst mal hart arbeiten, also durch das Raue hindurch per aspera. Das ist sozusagen die wörtliche Übersetzung auf einen Punkt gebracht, ohne Fleiß keinen Preis. Also packen wir es an.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war eine Folge Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Abonnieren Sie uns gerne in Ihrer Podcast-App, dann verpassen Sie keine neue Folge. Falls Sie Themenvorschläge, Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne per Mail unter podcast@uni-mannheim.de oder auf Instagram unter @uni_mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.